typischerweise habe ich furchtbare Angst. Diese Angst, das ist ja in den Podcast-Episoden bislang schon auch immer ein Thema gewesen. Und ich merke, dass egal wie sicher ich bin, bis es läuft, habe ich Angst davor, dass es vielleicht doch nicht läuft, dass ich irgendetwas übersehen habe, dass ich einen Fehler mache und so weiter. Das heißt, die Angst und gleichzeitig begleitet mich Vorfreude. Und das hat natürlich mit der Intention und der Motivation zu tun, warum ich einen Neustart anstrebe. Weil ich habe ja vorher überlegt, wo bin ich denn weg von? Was soll denn nicht mehr sein? Und die Vorfreude auf das, was sein soll, das hilft mir dann stark über die Angst hinweg.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid in dieser ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen glücklichen und gesunden Jahreswechsel und könnt jetzt gut ins neue Jahr starten. Hier in den Führungsgefühlen geht's in eine neue Staffel. Und an solchen Wendepunkten treffe ich gern die Frau, die als Kollegin und Freundin ganz maßgeblich daran beteiligt war, dass die Führungsgefühle überhaupt entstanden sind. Ich freue mich, dass sie wieder da ist und sage ganz herzlich willkommen, Antje Hein.
Ich freue mich, Christiane. Hallo.
Wer dich nicht kennt, Antje, ich sagte ja, du warst schon ein paar Mal da. Du bist Inhaberin der Agentur Medienzauber. Als solche bist du Spezialanbieterin für Wohlfahrtsverbände, insbesondere für Caritasverbände. Und das ist einer der vielen Punkte, die uns miteinander verbinden, unser Kundinnenkreis. Aber heute soll es um ein bisschen was anderes gehen. Bei deinen bisherigen Besuchen ging es hier in diesem Podcast ging es immer um einen Rückblick. Wir haben eine Silvesterfolge gemacht und aufs Jahr zurückgeschaut. Wir haben einen Staffelrückblick gemacht im letzten Sommer. Das machen wir diesmal so nicht, denn was läge näher, als zum Auftakt einer neuen Staffel und zum Jahresbeginn einmal über Neustarts nachzudenken. Und daher direkt mal der Überfall, bist du eher Kategorie Starter oder eher Kategorie Finisher?
Das ist eine sehr gute Frage.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ich würde sagen, generell, wenn ich das so pauschal beantworten wollte, bin ich generell eher eine Starterin. Gleichzeitig finde ich es interessant an dieser Frage, weil die Intention des Neustarts oder des Finishens, das interessiert mich eigentlich am meisten. Das heißt, Anfang oder Ende ist gar nicht für mich so wichtig, sondern die Frage ist, was will ich denn rausfinden? Immer die Idee dahinter. Ich brauche immer irgendeine Motivation, ich muss irgendeine Lösung finden. Und das kann ein Anfang sein oder ein Finish, ein Ende.
Wow. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich mit dieser allerersten Frage, dass es gleich so deep wird. Wie knüpfe ich denn da an? Aber naja, um ganz kurz dabei zu bleiben, stimmt, die Frage nach der Intention ist eine ganz zentrale Frage. Die sollte ja idealerweise zu Beginn und auch zum Ende die gleiche sein. Die Frage ist, wenn, ich bin übrigens auch Team Starter, wir eher die Anfängerinnen sind und weniger so die, die am Ende ausputzen. Was sagt das über unsere Intention?
Ja, gute Frage auch. Naja, also man könnte natürlich einfach sagen, wir gehen halt voran und das ist unsere Aufgabe und es gibt andere Menschen, deren Aufgabe es ist, das dann zu vollbringen und zu Ende zu machen. Das ist einfach Arbeitsteilung. Und da wir sehr interessiert an Effizienz sind und an Effektivität, ist das total passend.
Du hast es gut gerettet. Vielen Dank dafür. Wir eilen zum nächsten Thema, Antje, zur nächsten Frage. Nein, lass uns einsteigen. Neustart. Tatsächlich ist es was, was für viele Leute möglicherweise mit komischen Gefühlen verbunden ist. Wenn wir sagen, wir sind die, die eigentlich ganz gerne anfangen oder leichter anfangen, als mit Dingen aufhören und gut ausputzen am Ende. Was würdest du sagen, mit welchen Gefühlen ist für dich ein Neustart typischerweise verbunden?
Typischerweise habe ich furchtbare Angst. Diese Angst, das ist ja in den Podcast-Episoden bislang schon auch immer ein Thema gewesen. Und ich merke, dass egal wie sicher ich bin, bis es läuft, habe ich Angst davor, dass es vielleicht doch nicht läuft, dass ich irgendetwas übersehen habe, dass ich einen Fehler mache und so weiter. Das heißt, die Angst und gleichzeitig begleitet mich Vorfreude. Mhm. Und das hat natürlich mit der Intention und der Motivation zu tun, warum ich einen Neustart anstrebe. Weil ich weiß ja, habe ja vorher überlegt, wo bin ich denn weg von? Was soll denn nicht mehr sein? Und die Vorfreude auf das, was sein soll, das hilft mir dann stark über die Angst hinweg.
Ich finde es spannend, weil wenn ich hinhöre, dann höre ich vor allen Dingen, dass Neustart für dich damit verbunden ist, wirklich etwas zu tun, was du bislang noch nicht gemacht hast. Und das finde ich deshalb interessant, weil ich ein ganz anderes Bild im Kopf habe. Also für mich heißt Neustart auch, wenn ich mit einer Sache nochmal anfange. Also wenn ich einen Reset-Knopf drücke und dann aber etwas tue, was ich schon getan habe, nur vielleicht ein wenig anders. Also der nächste Versuch, auch das wäre für mich ein Neustart.
Ja, interessant. Ich denke, dass in meinem Leben bislang meine Neustarts immer ziemlich radikal waren. Okay. Ich habe mich mehrfach neu erfunden in diesem Leben. Das ist das Feedback, was mir andere geben, was sie sehen. Und deswegen ist die Modifizierung sozusagen von irgendetwas, was ich schon mal gemacht habe, was vielleicht nicht mehr in der Form funktioniert, dann für mich gar nicht so sehr ein Neustart, sondern eher eine Weiterentwicklung. Da habe ich mich vielleicht dann eher schon so dran gewöhnt. Gleichzeitig finde ich den Aspekt interessant, das werde ich mal beobachten.
Ich würde es gern festhalten, also zumindest, dass man diese unterschiedliche Sicht auf Neustarts haben kann, sowohl der radikale Neubeginn und das sich neu erfinden, als auch die Chance, etwas nochmal zu versuchen, ist eine Form von Neustart, die wir vielleicht oft gar nicht wahrnehmen, die man aber so sehen kann und vielleicht verändert es ja etwas an diesem weiteren Versuch und an diesem neuerlichen Versuch. Jetzt hast du gesagt, so ein Neustart ist für dich verbunden mit Angst, aber auch mit Vorfreude. Was trägt dich über die Schwelle der Angst? Ist das die Vorfreude oder ist das eine bestimmte Technik? Was machst du, um deine Angst in den Griff zu bekommen?
Atmen.
Jetzt freut sich die liebe Andrea Czerny,
genau.
Die auch schon hier war.
Genau. An die habe ich auch gedacht, das Atmen. Das wirklich Wegatmen, das klingt ja immer so, als würde man drüber hinweggehen. Das stimmt ja gar nicht, sondern nur dem Körper zu sagen, es ist alles gut, ich werde nicht sterben, nur weil sich irgendetwas verändert. Also dieses Durchatmen, Innehalten und mir ist immer ganz wichtig zu schauen, wirklich, warum genau brauche ich diesen Neustart? Was steckt dahinter? Was will ich, das hatte ich vorhin schon gesagt, was will ich nicht mehr haben? Und wie soll das werden in der Zukunft? Und an der Stelle zu verstehen, dass das unter Umständen für unser System, für unser vegetatives Nervensystem wirklich eine Todesangst ist, weil wir ja gelernt haben, deswegen sind wir ja die, die wir sind. Wir haben ja gelernt, was gut für uns ist und wie wir uns verhalten sollen. Unsere Eltern haben uns das erklärt, wie man überlebt und so. Und wenn man sich dann davon löst, kann das schon sein, dass das Ängste auslöst, die wir so gar nicht haben kommen sehen. Und bei mir ist das oft so, dass ich im Kopf ganz genau weiß, das ist gut so und das ist richtig so und ich will das verändern und ich gehe jetzt drauf zu. Und trotzdem kommt dann die Angst, der alte Wächter, der dann sagt, ja, aber was ist, wenn der Säbelzahntiger kommt? Und dann stehst du da mit deinem Neustart und wirst aufgefressen. Und auch wenn das nicht rational ist, ne? Das zu verstehen ist gut.
Ich hätte gern gewusst, wie oft der Säbelzahntiger schon erschienen ist in deinem Fall. Und wie oft der imaginierte Säbelzahntiger dich davon abgehalten hat, neu zu starten.
Das würde ich auch gern wissen. Die letzte Frage ist, glaube ich, radikal wichtig. Das zu reflektieren, wie oft man einen Schritt nicht gemacht hat, das weiß ich nicht so genau. Und tatsächlich, der Säbelzahntiger an sich ist nie erschienen. Die Formen, in denen er kommt, sind vielleicht heute andere und modernere. Und die Erfahrung ist schon, dass der eigentlich gar nicht kommt, ne? Sondern das ist ja bloß dieses Gefühl. Und ich denke, dass ich schon bestimmt dreimal in diesem Leben dachte, jetzt kommt er gleich, jetzt ist es soweit. Und er kam nie, kann ich versprechen.
Sehr gut. Du hast jetzt von deinen persönlichen Neustarts beziehungsweise von den Emotionen berichtet, die Neustarts begleiten. Wenn du mal auf deine Kundinnen schaust, wie erlebst du da Neustarts? Welche Emotionen entdeckst du da?
Die Neustarts sind ja oft bei meinen Kundinnen eher Befreiungsschläge aus Situationen, die verfahren sind. Und dann gibt es immer diejenigen, die überhaupt keine Lust mehr haben, weil sie mittlerweile einfach schon so enttäuscht sind von irgendeinem Veränderungsprozess, weil es zu viele gab. Da ist dann Frust oder erstmal abwarten. Dann sind die anderen, die ungeduldig sind und sagen, wir müssen das lösen, wir müssen jetzt vorangehen, das geht so nicht weiter. Das ist immer sehr gemischt. Und oft weiß ich das ja nicht vorher genau. Das heißt, ich muss das erstmal rausfinden, in welcher Situation wir sind. Und je nachdem, wie groß auch die Gruppe ist, erstmal rausfinden, wie ist dann so das Stimmungsbild. Und manchmal sehe ich das dann schon. Also heutzutage ist das ja mit Online nicht mehr ganz so einfach. Aber früher, letztens im Mittelalter, als wir das noch vor Ort gemacht haben.
Als wir noch den reitenden Boten losgeschickt haben, um dann über die Berge zu den sieben Zwergen.
Richtig. Und das kennst du sicherlich auch, dass ich das dann oft schon an der Körperhaltung erkannt habe. Ja. Mhm. Oder ich dann gefragt habe, warum sind Sie hier dann in der Vorstellungsrunde? Und dann, wenn dann ein Kunde sagt, ja, ich bin hier, weil mein Chef gesagt hat, ich soll hier sein, ich will aber gar nicht hier sein, dann bin ich immer sehr dankbar, die Leute dann so offen und ehrlich dann sind. Und viele sind es aber dann nicht. Mhm. Und dann weißt du nicht so genau, was sie fühlen. Und diese gemischten Gefühle sind schon eine schwierige Sache. Wenn es von vornherein klar ist, okay, die Antje Hein kommt und die macht uns was Neues und schick. Also es gibt eine ganz klare Herausforderung, irgendeine Neuerung und dann freuen sich alle, dass ich komme und mit ihnen das mache. Das ist natürlich die beste aller Situationen. Hm. Und da spüre ich dann Neugier, da spüre ich Offenheit, da spüre ich wirklich einen Willen, auch was zu verändern, auch wenn dann das in der Umsetzung später sehr unterschiedlich gehandhabt wird und oft kommen dann hinterher so Gefühle, weil Veränderung, wissen wir alle, ist das Schlimmste im Leben eines Menschen, bis wir erkannt haben, dass es das Heil ist.
Ja, das stimmt. Antje, um es etwas griffiger zu machen, weil du jetzt verschiedene Situationen beschrieben hast, was ist denn das, was du zum Beispiel neu machst, wenn du zu deinen Kundinnen kommst? Also einfach deine Arbeit, worum geht's da?
In der Regel geht es darum, dass die Webseite neu gemacht werden muss oder soll. Also noch nicht mal muss, das ist mehr so ein gefühltes Muss. Oder eine Öffentlichkeitsarbeitsabteilung oder ein Verband, der gar keine Öffentlichkeitsarbeitsabteilung hat, möchte die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen professioneller aufsetzen und möchte gerne von mir erfahren, wie machen wir das dann, wie gehen wir denn da dran, welche Fragen müssen wir stellen und dann, wie setzen wir es um? Das sind so eher die angenehmeren, klareren Situationen. Eine Webseite neu machen kann auch sein, eine im Moment häufig eher Employer-Branding-Webseiten, also fachkräfte-taugliche Webseiten, wo dann immer noch ganz andere Themen hochkommen, die eigentlich auch neu gemacht werden müssen. Und das wird dann ganz schnell viel.
Das heißt, es sind aber alles Dinge, in denen die Intention, von der du eingangs sprachst, auch bewusst ist?
In der Regel zumindest auf den ersten Blick schon. Und ich dann natürlich in der Auftragsklärung vorab das auch möglichst klar habe. Nur wenn die Gruppen größer sind, kann ich ja nicht vorab mit jedem Einzelnen sprechen in der Regel. Und dann finde ich es manchmal erst hinterher raus, dass vielleicht die Intention nicht einklar ist.
Ja, oder vielleicht selbst denen nicht klar ist, die den Auftrag erteilen. Das ist was ich oft merke. Ja, ich fand jetzt tatsächlich einleitend sehr hilfreich, dass du direkt auf das Thema Intention zu sprechen gekommen bist, denn ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, wenn es um diesen Neuanfang geht. Um mal von meinen Erfahrungen zu berichten, ne, bei mir, ich würde sagen, es kommt wirklich sehr auf den jeweiligen Kontext drauf an. Also wenn ich Führungskräfte begleite, die einen Rollenwechsel vollziehen und der auch selber gewünscht war, die woanders hin wollten, die jetzt in eine Position kommen, auf die sie lange gewartet haben oder die sie lange gesucht haben, dann sind die natürlich voller Energie und wollen es gut machen. Ich spüre häufig tatsächlich auch einen Druck, ja, es in einer gewissen Weise beweisen zu wollen, sich selbst und anderen, dass sie was können. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist gerade bei solchen Rollenwechseln das Gefühl ein Positives. Bei größeren Veränderungsprozessen kann ich anschließen an deine Erfahrung. Das Erste, was man sagen muss, häufig stoße ich auch dazu, wenn Dinge schon in Gange sind. Das heißt, ich bin gar nicht mehr so in den ersten Momenten des Neuanfangs dabei und dann ist häufig schon so ein bisschen der Charme und die rosa Wolke auch wieder weg. Aber tatsächlich erlebe ich es da auch so, dass es auf der einen Seite so eine Aufbruchsstimmung gibt, ein Gefühl von jetzt diesmal packen wir es und wollen wir es auch packen und gleichzeitig aber auch eine Ernüchterung. Und das häufig in den gleichen Personen. Also, dass eine Person wirklich diese Spannung erlebt. Das heißt, wenn ich das häufigste Gefühl beschreiben sollte, was ich im Zusammenhang mit Neustart erlebe, du hast es gemischte Gefühle genannt. Ich würde tatsächlich sagen, in den Einzelnen ist es ein ganz großes Gefühl von Spannung. Ja, dieses Zwischen, ich weiß, dass das gut ist, ich spüre, dass das irgendwie gut ist und dass es dran ist. Gleichzeitig habe ich Angst und will das nicht. Und das ist geeignet, mich auch tatsächlich zu zerreißen.
Ja. Überforderung auch manchmal. Ne? Es ist dann viel oder wie viel wird es dann und wie stark muss ich mich wirklich damit beschäftigen? Können das nicht die anderen machen?
Ja, können es nicht die anderen machen, können es nicht die Externen machen? Ein Stück weit sind wir auch dafür da, einen Teil davon zu machen, aber natürlich können wir als Externe nicht alles machen. Du hast es jetzt gerade gesagt, der Wunsch, dass die anderen das machen. Was brauchen Kundinnen, um gut neu anfangen zu können? Wie können wir sie als Dienstleisterin von außen dabei unterstützen? Wie können sich Systeme aber auch selbst unterstützen?
Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, von Anfang an das große Ziel zu formulieren und zwar so konkret, dass es fühlbar erreichbar ist. Also in letzter Zeit hatte ich oft das Gefühl, dass die Ziele zu hoch gesteckt waren oder zu weit gefasst oder zu weit formuliert waren. So dass sie dann wirklich eher Angst ausgelöst haben, Matterhorn-Effekt. Also wir müssen in der nächsten Zeit so viel Fachkräfte akquirieren, wir müssen Reichweite haben, wir müssen nach vorne gehen, wir müssen alles neu machen, neue Webseite natürlich, aber dann dahinter ja auch vielleicht dann ein Bewerbermanagementsystem und dann wird das ganz schnell so viel. Und das runterzubrechen und zu sagen, wir machen erstmal nur den ersten Schritt, da sehe ich im Moment häufig Widerstand, weil das dann eben gefühlt nicht reicht und nicht schnell genug geht. Und gleichzeitig immer wieder, was ist der Nutzen von diesem ersten Schritt? Wir machen den jetzt erstmal und dann zu sagen, vielleicht kann den ja dann eine Gruppe machen und so weiter. Also das dann wirklich ganz schnell in die Umsetzung zu bringen und zu sagen, es ist nur ein halber Tag Workshop oder im Notfall auch ein ganzer oder zwei halbe Tage. Also ich versuche das immer mehr ganz praktisch runterzubrechen auf machbare Schritte, viel kürzere Workshops und auch dann, ich merke halt, dass ich selber dann tatsächlich viel mehr Umsetzung im Hintergrund machen muss. Und gleichzeitig kann ich eben nicht jede Umsetzung machen, weil das nutzt ja nichts, wenn ich die Webseite mache und die Kunden gar nicht wissen, was sie da haben.
Ja, ist immer schön, wenn man weiß, was auf der eigenen Website steht. Insbesondere, wenn man mal drauf angesprochen wird, kommt vor. Und ich weiß, aus eigener Erfahrung ist peinlich, wenn man wieder vergessen hat, was man mal geschrieben hat.
Oder wenn man es gar nicht selber geschrieben hat. Frau Hahn, können Sie
noch
das
besser.
Nicht machen? Klar kann ich es machen. Mittlerweile mache ich es immer seltener, weil das wird auch wenig gewertschätzt. Wir hatten jetzt gerade einen Fall, wo wir eine große Strategieentwicklung hatten mit einem Träger, mit einer wirklich großen, also auch im Hintergrund aufwendigen Webseite, mit EU-Geldern gefördert, mit allem drum und dran. Und jetzt kam ein neuer Mitarbeiter, der davon alles gar nichts wusste und hat dann gesagt, Papp, was ist denn das hier mit den Texten? Die müssen hier alle weg, ich verstehe die gar nicht. Das ist alles völlig unnötig und schwupp. Und nach dem Motto, was interessiert mich die Agentur? Und dann war das alles weg und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, was soll ich sagen? Ja, und das ist auch für mich auch so eine Art Neustart dann, wo ich denke, tief durchatmen, wie gehe ich denn damit jetzt um? Weil natürlich, wenn irgendwas ist mit der Webseite, kommen sie ja doch zu uns und dann muss ich mit dem arbeiten, was die Kunden dann weiter selber gemacht haben. Und das passiert eben insbesondere dann, wenn die Leute nicht dabei waren oder mit dem Herzen oder mit dem Kopf nicht dabei waren. Und einfach nur aus Ressourcen.
Das ist ein valider Grund.
Also einfach nur, das klingt so, aber es ist dann so ein sehr valider Grund aus Ressourcenmangel, die Agentur war damit beauftragt. Und ich höre auch oft, ist doch klar, das ist doch euer Job, das macht die Agentur, wo wenig Verständnis für die Entwicklung dahinter ist, dass eben die ganze Organisation sich weiterentwickeln muss und die Organisation sich wiederfinden muss.
Beziehungsweise, dass der Auftritt nach außen Ausdruck einer Entwicklung ist, die im Innern erstmal stattgefunden haben muss oder zumindest noch parallel stattfinden muss. Ich würde gern an verschiedenen Dingen andocken, die du gerade gesagt hast. Erinnere mich nochmal an das Thema Zeit. Aber du hast davor gesagt, da kommt dann ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin und plötzlich ist alles anders. Das ist auch meine Erfahrung. Personalwechsel, MitarbeiterInnenwechsel sind ein riesiger Veränderungsanlass und ein wirklicher Grund für Neustarts, die häufig aber gar nicht so wahrgenommen werden. Also wenn Führungskräfte wechseln, finde ich schon, dann ist ein Team immer sehr in Hab-Acht-Stellung und denkt sich, okay, was ist da jetzt los? Wenn MitarbeiterInnen wechseln, dann erlebe ich das weniger, dass das als eine Form von Neustart verstanden wird. Für die Führungskräfte ist es das häufig, weil die auf dem Plan haben, wie müssen die eingearbeitet werden. Ein Team ist da bedauerlicherweise oft weniger involviert, aber rein teamdynamisch ist es selbstverständlich ein Neustart und ein Neuanfang, der ganz oft nicht gesehen wird. Du nickst, das sehen unsere Hörerinnen da draußen nicht. Nick lauter, Antje.
Ich bin ganz bei dir, Christiane.
Super, danke.
Das habe ich im letzten Jahr besonders häufig erlebt, weil die Personalwechsel häufiger werden, selbst im Caritas-Bereich. Ich glaube, dass da so viel Reibungsverluste passieren bei einem Wechsel in der Mitarbeiterschaft. Und du hast völlig recht, das wird gar nicht so gesehen, weil okay, wenn die Caritas-Direktorin wechselt, das ist was ganz anderes. Ich habe so viele Projekte gehabt in den letzten 2-3 Jahren, die nicht vorangegangen sind, weil alle gewartet haben, dass die neue Leitung sich entschieden hat, wie es weitergeht. Nur die neue Leitung hat natürlich einen Haufen andere Probleme zuerst. Die fängt ja auch völlig neu an, muss erstmal alles kennenlernen und in der Zwischenzeit bleibt alles stehen. Und wenn so eine, das Schlimmste ist halt, wenn in der Mitte eines Prozesses eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sich verabschiedet und oder wechselt, den neuen Menschen dann reinzubringen. Erstens entsteht dann eine gewisse Müdigkeit bei den anderen, weil sie das jetzt alles irgendwie nochmal hören müssen. Es gibt keine Ressourcen. Derjenige fängt ja auch neu an, hat auch erstmal, muss erstmal reinkommen und reinfinden. Also das hat auch schon das eine oder andere Projekt in unserem Universum deutlich zurückgeworfen. Manchmal sogar dann zu einem Abbruch geführt. Und das ist, glaube ich, so frustrierend, wenn dein eigentlich geplanter Neustart für ein Team dann daran wirklich zugrunde geht.
Ja, oder zumindest ins Stocken gerät, ne, und der Faden abreißt und er dann immer wieder aufgenommen werden muss. Das ist mühsam.
Das ist mühsam.
Unsere Ausgangsfrage war ja, was brauchen denn unsere KundInnen, um gut neu starten zu können? Und du hast in einem Nebensatz das Thema der Ressourcen erwähnt. Also ich habe mich das vorab auch gefragt, was brauchen unsere Kundinnen, um neu anzufangen? Und sicherlich ist die Idee, die Vision, das Zielbild, wo es hingehen soll, super wichtig. Und das auch sehr klar zu haben und sehr realistisch sich beschreiben zu können, das regelrecht fühlen zu können. Aber tatsächlich merke ich oder ist mein Gefühl viel mehr noch als dieses Bild, was häufig da ist und dann geschärft werden muss, habe ich den Eindruck, suchen gerade die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, zum einen nach der Erlaubnis, neu anfangen zu können oder Dinge nochmal probieren zu können.
Ja.
Ich sag, also häufig wird die im Außen gesucht, oft aber auch im Inneren, ja, sich selber gestatten zu können, jetzt nochmal etwas neu zu starten. Und sie brauchen das Gefühl, die Zeit dafür zu haben. Und ich sage ganz bewusst das Gefühl, die Zeit dafür zu haben. Denn faktisch kann man sagen, ist die Zeit wahrscheinlich nie da, weil alles Operative einen immer irgendwie überholt. Aber das Gefühl, ich habe die Zeit dafür, genau diesen Aufwand zu betreiben, mir klar zu werden über das, was da neu beginnen kann und soll und das dann anzugehen. Also Erlaubnis und Zeit.
Ja, Zeit ist ganz entscheidend und innerhalb dieser Zeit, also wenn eine Führungskraft diese Zeit rechtfertigen muss nach oben, die Zeit, die sie mit uns beiden zum Beispiel verbringt, beziehungsweise mit was auch immer gerade passt, um den Neustart in irgendeiner Form zu vollziehen, dass in dieser Rechtfertigung ist ganz wichtig, dass da eben das Ziel klar ist und dass eine Rollenverteilung auch klar ist. Also dass welche Rolle übernimmt dann diese Person in dem Moment in unserem gemeinsamen Prozess? Und das kann oft entlastend sein und helfen, wenn ich dann ganz klar sage, was meine Rolle ist und was ich leisten kann und was ich auch mir vorstellen kann, dass ich auch Vorschläge mache, damit dieser Erlaubnisraum sozusagen auch noch ein bisschen weiter wird vielleicht.
Super wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil dieses Thema Rollenklärung ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, da Klarheit zu schaffen. Klarheit zu schaffen auch über die eigene Verantwortung. Und verständlicherweise zögern viele Leute da in die Klärung zu gehen, weil das nicht immer angenehm ist, weil es unter Umständen auch da manchmal Spannungen gibt. Und ich höre auch manchmal lauter, manchmal leiser. Ich kläre das gar nicht, weil wir müssen gar nicht so genau wissen, wo die Verantwortung liegt. Was dann, so wie es scheint, die Möglichkeit gibt, sich im passenden Moment vielleicht auch wegducken zu können. Ich finde, andere Perspektive, ne? Ich sitze nicht in diesem Boot. Aber eine klare Verantwortung schafft eine Freiheit, weil es auch heißt, dass ich manche Dinge eben genau nicht tun muss. Und das wäre, finde ich, ein ganz wesentlicher Teil, um neu anfangen zu können.
Und da sind wir bei einem Punkt, den wir in einer unserer letzten Episoden zusammen schon hatten. Wenn eine Führungskraft sagt, ich muss nicht dabei sein, weil sie den Workshop, den wir anberaumt haben, nicht als Neustart verstehen, sondern sozusagen, also eher vielleicht so als Qualifizierung oder Abarbeitung von irgendetwas. Und wenn die dann sagen, nee, ich muss nicht dabei sein, und ich denke aber,
doch.
Weil wenn ein Teil des Teams dann den Neustart macht und die oberste Führungsregel keine Ahnung davon hat, und ich habe das dann nämlich auch schon erlebt, dass die in meinem Workshop dann natürlich Lust haben, wirklich loszulegen und Veränderungen anzuschieben, und dann die Ebene darüber sagt, ja, Moment mal, nein, so war das nicht gemeint. Hier wird überhaupt nichts verändert. Ihr solltet doch nur was lernen. Und das ist natürlich wirklich auf allen Ebenen schwierig. Und diese Frustration dann später aufzuheben, oder weil sie oft ja gar nicht verstanden wird, weil sie nicht nach dem Motto, ich habe es nicht kommen sehen.
Ja.
Wenn ich meine Mitarbeitenden zu der Medienfrau in den Workshop gebe, dass da wirklich was passiert. Das erlebe ich übrigens öfter. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass unsere Profession unterschätzt wird, uns mal neutral auszudrücken.
Also da hängst du tatsächlich an anderen Themen als ich.
Ja.
Ich leide, ehrlich gesagt, eher daran, dass die Beraterprofession auf der einen Seite überschätzt und auf der anderen Seite nicht unterschätzt wird, aber die ist einfach nicht sehr sympathisch. Ne? Haben BeraterInnen in der Vergangenheit ja auch viel dazu beigetragen, dass das so ist. Aber trotzdem erlebe ich da schon auch noch viel eine Verantwortungsverlagerung in diese Richtung. Und zwar nicht nur, was jetzt eine konkrete Umsetzung angeht, sondern auch, was Entscheidungen angeht, von denen man sich wünscht, dass die von außen getroffen werden. Du sagtest das eben auch im Zusammenhang der Frage, was braucht man denn, um gut neu anfangen zu können? Ne? Und viele warten dann auf eine Entscheidung von anderen. Und das ist so ein Bremsklotz. Und da erlebe ich mich schon hin und wieder in der Situation, dass so ein Kundinnensystem die Erwartung an mich als Externe hat, dass ich eine Entscheidung treffe, was ich rein formell ja gar nicht kann.
Absolut.
Ich kann eine Empfehlung aussprechen, aber die Entscheidung treffen, das kann ich tatsächlich nicht. Und weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, also zunehmend mehr, insbesondere wenn man über eine Employer Branding Webseite nachdenkt oder überhaupt über Webseiten, da gibt es schon so Situationen, wo ich dann auch ganz klar sage, wenn ich sie wäre, würde ich das so entscheiden, weil ich einfach sehe, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Da gibt es keinen Background, kein Hintergrundwissen, auf dem sie dann fußen könnten. Und gleichzeitig weiß ich ganz genau, wenn das eben alles fehlt und wir machen jetzt diesen nächsten Schritt, der sehr professionell wäre, dann bräuchten sie eigentlich die ganze Struktur dahinter, um das dann auch durchzusetzen, fortzuführen. Und das kann ich natürlich am allerwenigsten entscheiden. Mhm. Und wenn ich dann nicht alles kenne, also das ist schon manchmal, wenn ich so viel mehr sehe, das kennst du sicherlich auch, dass man im Außenblick so viel mehr sieht als natürlich die Menschen, die im System sind. Das ist ja das Gute daran, so ein Außenblick. Und dann weiß ich nicht mehr so genau, was ich entscheiden soll oder was ich ihnen empfehlen soll. Weil ich denke, wenn ich das jetzt empfehle, das kann auch wirklich schlecht ausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann meine ich auch so wertend. Das kann schlecht werden.
Genau. Also das kenne ich tatsächlich auch. Das sehe ich schon auch als unsere Verantwortung als Beraterin, auf der einen Seite aus einer Außenperspektive Dinge zu sehen, die das System selber nicht erkennt, also diesen blinden Fleck des Systems eher wahrnehmen zu können und vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis des blinden Flecks auch Empfehlungen aussprechen zu können, zu denen ein System selber nicht kommt. Und gleichzeitig hängt eine Riesenverantwortung daran, weil das dann oft Entscheidungen wären, die sehr weitreichend wären, die sehr große Räder drehen. Und das muss man auch fairerweise sagen, das ist schlicht und ergreifend angesichts der Zwänge, die es gibt, oft nicht möglich. Und dann ist die Frage, welche anderen Lösungen gibt es noch? Und da kann man sich dann auch wieder nur gemeinsam auf die Suche begeben. Und das ist häufig was, was für Kunden dann unbefriedigend ist, weil die denken, hey, ich hätte doch aber jetzt so gerne die Lösung von Ihnen. Sie wissen es doch. Wir outen uns. Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
Ja, ich hatte in den letzten 2 Jahren ein großes Projekt, das war so verfahren und konfliktbehaftet, als wir dazu gekommen sind. Das war so, wie du vorhin sagtest, das ist bei uns nicht so oft. Aber wir sind in einen laufenden Prozess reingekommen, weil wir eine Funktion, die nachgeordnet war, eigentlich übernommen haben. Und dann habe ich erstmal nur so rumgeschaut und dachte, weil das war ein Riesenneustart für diesen Verband. Und dann habe ich so rumgeguckt, dachte ich so, was ist denn hier los? Mein Gefühl hat mir gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann war es tatsächlich so, dass dann irgendwann sich einer ein Herz gefasst hat und hat gesagt, Antje, kannst du mal dabei sein, wenn die anderen Dienstleister dabei sind? Nur das. So, und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann war ich dabei und habe wirklich nur beobachtet. Und dann haben sie hinten gesagt, und wann können wir darüber reden, was du gesehen hast? Die haben das schon ganz gut gemacht. Sie waren sehr vorsichtig mit ihrem eigenen Konflikt, weil sie auch selbst den Konflikt nicht überblickt haben. Also das war eine ziemlich schreckliche Situation, ehrlich gesagt. Und dann habe ich nur gesagt, was ich beobachtet habe und was mein Gefühl dabei ist. Und dann habe ich gesagt, so jetzt aber ihr. Und dann konnten sie endlich mal loslassen. Und dann haben sie sich auch miteinander so richtig ausgetauscht, wie sie die Situation empfinden. Und dann konnte ich aus Agentursicht da einfach was Qualifiziertes, glaube ich, auch zu sagen, also aus, wenn ich in deren Haut wäre, dann, also für die ist das auch nicht lustig. Und dann hieß es aber dann so, Antje, was machen wir denn jetzt?
Da ist ja wieder die Frage.
Und dann habe ich sofort gewusst, was meine Empfehlung ist. Und das war so eine Entlastung für dieses Team. Das war so richtig sofort zu sehen. Es war körperlich, alle haben ausgeatmet, atmen. Körperlich die Spannung, von der du vorhin spruchst, die ist da abgefallen. Und dann haben wir einen Plan gehabt plötzlich. Und dann hatten wir eine Strategie und dann hatten wir eine Handhabe, wie wir vorgehen können, die für alle gut war, also selbst so im Konflikt am Ende hilfreich war, um den zu lösen. Und ich war sehr begeistert, dass sie dem gefolgt sind und es auch ressourcenmäßig ging. Also erstens hat es auch unsere Arbeit dann, das war mir was ja egal, wie wir es machen sozusagen. Und dadurch ist es dann zu einem ganz guten Ende gekommen. Und sie hatten dann immer wieder eine Möglichkeit zu wenden, also sich auch ein bisschen Luft zu verschaffen. Und dieser Konflikt war wirklich gravierend, das kann man nicht anders sagen.
Ja, das ist immer wieder
glimpflich abgelaufen.
Glimpflich, ja. Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie schnell Konflikte auch so eskalieren, dass sie wirklich sehr festgefahren sind. Aber bevor wir jetzt die Konfliktfährte weiter verfolgen, würde ich gerne so ein bisschen zurück zum Thema Neustart lenken und aber nochmal zusammenfassen. Das ist der Versuch einer Zusammenfassung, was wir bis hierhin gesagt haben, weil ich finde, dass so super, für mich super Erkenntnisse dabei waren. Zum einen angefangen mit vielleicht tröstlich, ein Neustart und ein Neuanfang ist für viele zwar auf der einen Seite vielleicht ein Befreiungsschlag und ein ganz schönes Gefühl von Vorfreude, aber gleichzeitig immer auch verbunden mit Angst, mit Zweifeln, mit der Sorge vor dem Säbelzahntiger, der da kommen könnte. Also es ist irgendwie ein gemischtes beziehungsweise ein Spannungsgefühl und das ist total normal. Das heißt, was kann helfen, einen Neuanfang gut zu gestalten, sich von der Idee zu verabschieden, dass bloß weil man da jetzt einen Neuanfang hat, dass das alles supi sein muss und dass wir alle in Flammen stehen müssen, dass da jetzt was Neues losgeht. Nein, müssen wir nicht. Ja, wir dürfen auch sehen, was vielleicht nicht so toll ist. Dann, was braucht es noch? Wir haben gesagt, es braucht eine Erlaubnis, neu anzufangen, die man sich entweder selber erteilen muss oder die vielleicht auch von EntscheiderInnen kommen muss. Und da hilft es, klare Verantwortung zu haben, also ganz klar in den Rollen zu sein und Verantwortung mal als etwas zu betrachten, was nicht nur eine Verpflichtung ist und einengt, sondern was auch was Befreiendes hat, weil es ja sehr klar abgrenzen kann, wofür und wofür man eben nicht verantwortlich ist. Und dann haben wir dann noch den Zeitfaktor, den man kaum auflösen kann. Ich glaube, dass auch da das Thema der Intention hilft. Also, dass wenn ich sehr klar habe, wofür mache ich das und was ist mein konkretes Ziel, dass es dann nochmal leichter wird zu priorisieren. Und der Start mit den kleinen Schritten, du sagtest vorhin, dann ist ein Workshop vielleicht nur einen halben Tag lang und es ist nur ein ganz winziger, kleiner Schritt, aber es ist mal ein Schritt in die Richtung und es ist ein Anfang gemacht. Und in diesen vielen, vielen kleinen Schritten zu denken, kann auch helfen, den Neuanfang zu machen. Jetzt ist in unserem Gespräch eben auch schon oft der Begriff Team gefallen. Antje, du hast als Inhaberin deiner Agentur selber ein kleines, aber feines Team, ein zauberhaftes Team.
Ganz genau.
Wie gestaltest du denn als Führungskraft mit deinem Team Neuanfänge?
Wir haben fest installiert, eigentlich schon immer, ich habe das fast von Anfang an gemacht, immer im Januar, zum Ende Januar, machen wir eine sogenannte Jahresvollversammlung.
Sag doch mal, wie viele Leute ihr seid, damit unser Lacher deutlich wird.
Drei feste Mitarbeiterinnen.
Gut.
Und wir haben diese Jahresvollversammlung auch gemacht, als ich nur zwei hatte. Und ich gehöre auch dazu immerhin. Ja. Und also eine Jahresabschlusstagung, und wo wir nach der festen Struktur, in der wir uns dann entlanghangeln, bestimmte Leitfragen beantworten. Und dazu gehört, was waren denn die Highlights des letzten Jahres? Ich mache dann immer so Oldschool-Flips, wo ich das dann aufmale. Und also was waren die Highlights, was war das Beste, woran erinnert ihr euch? Und das war ganz schön, das ist immer ganz schön, weil da auch jede so ihr eigenes hat. Und wir das dann nochmal so als Gesamtbild sehen, was passiert ist. Und dann schauen wir, welche Projekte waren dann richtig super und welche Projekte sind auch gar nicht gut gelaufen und warum. Was ist passiert, und dann zu sagen, okay, was können wir daraus lernen? Das heißt, was müssen wir besser machen in den Prozessen? Oder ist das vielleicht einfach nicht das richtige Produkt für uns? Vielleicht ist das nicht die richtige Sorte Kunde, was ich auch immer erlaube, weil mir geht es immer um die Engpässe. Das ist ja auch die Strategie, mit der ich arbeite. Also immer beim Problem zu beginnen und dann dahin zu kommen, was ist das Gute an diesem Problem? Und wenn wir es erkannt haben, dieses Problem, können wir entscheiden, verbessern wir es oder lassen wir es einfach sein. Und das ist für mich auch total in Ordnung, zu sagen, lassen wir weg nächstes Mal. Oder welche Sorte Kunde, also wie kann es denn gehen, welche Sorte Kunde wäre dann besser gewesen sozusagen an der Stelle oder wäre für uns in Zukunft besser oder welche Sorte Projekt. Das ist dann auch dann ja mein Auftrag, diese Sorte Projekt zu akquirieren. Das ist auch passt zu meinen Kolleginnen. Dann sprechen wir über so ganz praktische Dinge. Braucht noch jemand eine Maus oder einen Monitor oder irgendwas? Und was ich tatsächlich sehr transparent kommuniziere, sind zum Beispiel Geschäftsfeldstatistiken. Also mit welchen Bereichen meines Unternehmens machen wir gerade welchen Prozent Umsatz? Mhm. Also damit nicht so ein diffuses Gefühl ist, die Webseiten sind nicht so gut gelaufen dieses Jahr, wird sie das abschaffen? Also mir geht's sehr stark um Transparenz. Sie sollen alle wissen, was wir gemacht haben, was wir machen werden und welche, wenn ich strategische Neuerungen einführe, also ich gebe dann immer die strategische Linie vor. Ich sage dann zum Beispiel, jetzt ist bunten Barrierefreiheitsstärkungsgesetz war ein wichtiger Aspekt im Jahr 2025, also ist das natürlich eine strategische Leitlinie, und dann zu überlegen, was heißt das konkret, was können wir machen, welche Produkte können wir daraus zimmern, welche Kunden habe ich jetzt schon, der Pipeline habe ich schon angesprochen, wie werde ich akquirieren, und dann immer zuhören, haben die anderen, also was haben sie dazu zu sagen, und vor allen Dingen ganz wichtig, gucke ich in die Augen und sage, was fühlst du dabei? Die Ängste, vor allem immer zu hören, welche Ja-Aber-Sätze, welche Befürchtungen sind, hängen damit zusammen, sodass wir sofort drüber reden können und sofort Lösungen finden können im Gespräch miteinander. Mhm. Und ich habe meine Mitarbeiterin gerade gefragt, weil ich ja wusste, dass wir beide darüber sprechen werden, und habe sie gefragt, wie sie das immer so empfinden. Und das hatte ich offensichtlich noch nie, und habe sie gefragt, wie sie das empfinden und was für Nutzen das hat. Und sie haben alle gesagt, wow, das ist immer so super, wir freuen uns schon immer drauf, wir können über alles reden, alles, was auch im Alltag untergeht. Wir können es da unterbringen, wir können zusammen feiern, wir können uns die Konflikte anschauen, wir finden immer eine Lösung, und dadurch bleibt das alles auf einer Sachebene. Und die Gefühle, die wir dann haben, sind Neustartgefühle. Mhm. Ja, wir brechen jetzt auf. Antje hat gesagt, wo es lang geht. Oder irgendeine andere hat eine Idee. Die können wir ja auch aufnehmen. Und dann wissen wir aber wieder, was wir im nächsten Jahr, worum es gehen wird. Und man kann dann immer Bezug dazu nehmen. Na, wenn was nicht klappt, so wie bei diesem Konfliktprojekt, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist meinen Kolleginnen auch völlig klar. Wenn du einen Neustart machst, das ist ja kein Event. So, zack. sondern es ist ja ein Prozess.
Und weißt du was, Tui, wenn ich dir da ins Wort falle, das ist aber häufig die Erwartung.
Ja.
Ne? Der Neustart ist ein Event, man denkt an Kick-Off. So ist ja auch oft damit verknickt. Nein, selbst der vermeintliche Punkt eines Neustarts ist ein Prozess. So, Christian ist wieder leise. Antje, bald zurück an dich.
Ja, absolut, genau. Es ist ein Prozess. Und wenn wir an einen Punkt kommen, so wie da dieses andere Projekt, wo die sich das irgendwie festgefahren hat, weil irgendwas passiert ist, was nicht vorhersehbar war und wir nicht weiterkommen, dann zu sagen, okay, wir haben das Ziel, wir wollen das entwickeln, woran hakt es denn jetzt gerade? Und dann innerhalb des Neustarts sozusagen dann nochmal einen Neustart zu machen. Und hilfreich kann da eben die Außensicht sein. Also die haben sich eine Beraterin geholt. Wir setzen uns dann zusammen und manchmal holen wir uns auch von außen dann Beratung und sagen, wir sind hier festgefallen, wir möchten das gerne, wir stecken jetzt fest, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und dann zusammen zu überlegen, wie können wir dann da weitermachen, weil aufgeben ist keine Option.
Das finde ich auch cool. Aufgeben ist keine Option. Ist auch ein wichtiger, glaube ich, Erfolgsfaktor für Neuanfänge, sich im Klaren darüber zu sein, was sind auch Abbruchkriterien?
Aha.
Also wann kann ich eigentlich den Prozess eines Neustarts abbrechen? Oder was ist so der größte verkraftbare Verlust, den ich in Kauf nehmen kann oder in Kauf nehmen möchte? Und dann höre ich auf. Das heißt, zu einem, jetzt beantworte ich schon meine Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe, super, zu einem gelungenen, glücklichen Neustart gehört, glaube ich auch, immer bewusst zu haben, dass es ein Ende gibt. So. Und das ist natürlich irgendwann anders mal eingeplant. Das kann aber auch relativ nah an dem Zeitpunkt liegen, wo man in das Neue gestartet ist.
Absolut. Und ich merke halt immer, der Neustart, also meine Mitarbeiterinnen kennen mich ja mittlerweile ganz gut und ich gebe zu, ich bin auch oft schnell und ich muss dann immer zusehen, dass ich die anderen nicht abhänge dabei. Weil es ein Prozess ist, den müssen natürlich alle auch irgendwie mitmachen und durchlaufen. Ist schwierig, wenn man das zu schnell macht und dann Leute sich dran gewöhnen, dass sie sich gar nicht erst drauf einlassen müssen, weil die Chefin hat ja nächstes Jahr sowieso eine neue Idee dann.
Ja.
Das ist auch schwierig. Das geht halt nicht.
Mhm.
Und etwas loslassen zu können, ist auch das, was du gerade gesagt hast, ist total wichtig zu sagen, das bedeutet nicht nur machen wir etwas Neues, sondern was lassen wir dann dafür weg und dafür die Erlaubnis zu geben, genau durchschnaufen und sagen, okay, das bedeutet, wenn wir das jetzt machen und dann eben auch den Leuten Hoffnung zu geben, weil vielleicht ist das nur ein Zwischenschritt. Ich habe schon längst das Endziel im Kopf, aber das ist vielleicht erst in 3 Jahren. Ich weiß aber, wohin der Weg dann führt und also die Spezialisierung auf soziale Verbände zum Beispiel war ja gravierendst für mich. Und auch von meinen Kolleginnen, die dann mich nur angeguckt haben und gesagt, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, wir machen erstmal gar nichts anders, aber ich werde jetzt anders agieren, weil ich weiß, dass ich diesen Neustart haben möchte. Und das bedeutet, dass die anderen Kunden möglicherweise irgendwann dann automatisch nicht mehr passen. Das hat jedenfalls mein Unternehmensberater gesagt. Und ich weiß es ja auch nicht.
Wenn der das sagt.
Und er hatte recht. Und dann einfach auch deswegen auch jedes Jahr also diese Zwischenstopps zu machen. So, was haben wir erreicht? Wie gut ist es gelaufen? Und auch manchmal gibt es ja nur so ganz kleine Dinge, die man verändert hat, die eigentlich schon längst einen Rieseneffekt haben. Das hat keiner gemerkt. Und das zu würdigen.
Das stimmt. Ich glaube auch, es gibt viel mehr Neustarts, als wir denken.
Mhm.
Das zu erkennen, auch die Chance zum Neustart zu sehen, also nochmal neu anzufangen. Du hast gerade noch gesagt, Antje, das Loslassen ist ein wichtiger Teil vom Neuanfang. Und Loslassen ist übrigens etwas, das, wenn man es tut, Zeit verschaffen kann oder zumindest Ressourcen verschaffen kann. Ist übrigens auch ein Erleben, was ich bei vielen meiner Kundinnen aus dem sozialwirtschaftlichen oder kirchlichen Bereich erlebe, wenn strategische Entscheidungen für die nächsten Jahre getroffen werden, dass immer noch Sachen dazukommen und in den seltensten Fällen eine bewusste Entscheidung getroffen wird, was lassen wir bleiben. Es ist eingesickert ins Bewusstsein, dass das wichtig wäre, aber es ist unendlich schwer. Unendlich schwer, diese Entscheidung zu treffen. Was verabschieden wir jetzt auch ganz bewusst und lassen es gehen? Wir tun es nicht mehr. Du nickst wieder.
Ja, unbedingt. Also dieses Loslassen, das ist gerade im Team. So eine Mitarbeiterin weiß ganz genau, wie viele Stunden sie hat. Sie weiß das ja viel besser als wir als Führungskräfte. Und sie weiß ganz genau, wie ihr Schreibtisch aussieht. Und wenn wir ihr nicht sagen, was sie weglassen darf in Zukunft oder was sich ausschleichen darf oder wo sie auch mal Nein sagen darf, dann geht das ganz schnell in die Überforderung. Ne? Das wieder, ja, die Chefin hat wieder gesagt.
Ja.
Und dann wird das immer, immer mehr. Und das erinnert mich immer an diese guten Vorsätze, die man im neuen Jahr hat.
Ja.
Nie wieder Alkohol, ich mache jetzt immer Sport. Und dann sind die Sachen so extrem.
Mhm.
Ja, und dann alles gleichzeitig. Das kann man nicht schaffen. Dann lieber Prioritäten setzen und sagen, okay, strategisch, das wäre alles wichtig. Und wir fokussieren uns jetzt erstmal da drauf. Und alles andere, klar, müssen wir irgendwie mitmachen. Und ich verstehe, wenn das dann hinten runterfällt, werden wir mit den Problemen dann umgehen. Also auch das ganz klar zu sagen, viele trauen sich das nicht, weil sie sagen, ja, dann lassen die das einfach weg. Und dann, naja, aber wir können nicht alles machen, Punkt.
Mhm.
Und wenn du sagst, ihr müsst nicht mehr alles machen und erwartest es aber trotzdem als Führungskraft von deinen Mitarbeitern, dass sie alles machen.
Geht nicht.
Das geht nicht.
Das ist übrigens eine Frage, die ich im Coaching öfter stelle, weil selbstverständlich ist da oft die Frage, wie schaffe ich das alles? Wie werde ich all den Anforderungen und all den Aufgaben gerecht? Und ich stelle dann häufig die Frage, schauen Sie doch mal auf das, was Sie tun, auf die Aufgaben, die Sie auch auf dem Zettel haben. Schauen Sie mal ganz bewusst auf die Aufgaben, die Sie schon ganz lange mit sich mitschleppen und bei denen es heißt, da müsste ich jetzt mal, und die Sie vielleicht seit einem halben Jahr nicht tun. Was wäre, wenn Sie das einfach streichen von Ihrer Liste? Weil Sie sagen, es wird sowieso nicht stattfinden und was kann da Schlimmes passieren? Und schade, dass man dich jetzt nicht lachen sieht. Ja, das ist für die Leute eine riesen Erleichterung zu sagen, ja stimmt, eigentlich kann ich es auch streichen.
Super.
Ja, man kann es streichen von der Liste. Es wird sehr wahrscheinlich nichts Fürchterliches passieren. Und es ist so befreiend. Für mich ist das Bild immer, ich kann nur etwas neu in die Hände nehmen und richtig greifen, wenn die Hände leer sind. Und wenn ich nicht noch versuche, 10 andere Bälle zu haben, also okay, wenn man gut jonglieren kann, kann man es vielleicht. Ich kann es nicht. Ne? So, ich brauche freie Hände, um zupacken zu können. Und das ist auch ein ganz starkes Gefühl übrigens, was ich mit Neustart verbinde. Anpacken. Ja, was mir was richtig greifen und anfassen. Also merke, das Loslassen, elementare Voraussetzung dafür, um überhaupt etwas anfangen zu können.
Und bei den Altlasten, das, also wir machen das regelmäßig, ja, regelmäßig Teamsitzungen, Teamtings, und dann frage ich immer so alle 2-3 Monate, welche Altlasten, und das machen wir auch am Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal, Altlasten zusammentragen, alle auf einen Zettel und dann gemeinsam entscheiden, was machen wir damit.
Mhm. Ja.
Vielleicht neu verteilen, auf einen anderen Schreibtisch legen oder einfach
auf die Deponie bringen.
Ja, oder ich rufe da einfach an und sage, sorry, wir dachten, wir schaffen das, schaffen aber nicht.
Mhm.
Und manchmal, wenn dann vor allen Dingen der andere sich nicht regt, ist es oft so, habe ich auch schon rausgefunden, dass ich da meiner Intuition vollkommen folgen kann. Wenn ich etwas liegen lasse, prokrastiniere und der andere meldet sich nicht und ich rufe dann irgendwann an, hat es sich von selber erledigt.
Mhm. Das berühmt-berüchtigte Aussitzen. Manchmal hilft es.
Manchmal hilft es. Und auch dann diese einfachen Zeitmanagement- oder Management-Tools zu benutzen. Also was ist Sektor wichtig, dringend, irgendwann mal wichtig und dringend. Und dann das auch einfach, diese Altlasten nochmal neu zu sortieren und das einfach anzuwenden.
Mhm.
Geht die Welt unter, wenn ich das jetzt nicht mache?
Weil du gerade dabei bist, so schön aufzuzählen, was alles helfen kann. Hast du noch andere Tipps, die wir unseren HörerInnen mitgeben können? Was trägt dazu bei, dass ich gut anfangen kann? Wir haben ja schon viele Punkte gesammelt.
Ja, also mir persönlich hilft immer wirklich, ich mache tatsächlich Zeichnungen. Ich kann nicht gut zeichnen, aber ich mache so Zeichnungen, wo ich mir so vorstelle, wie es, also eine Visualisierung in irgendeiner Form.
Mhm.
Am Anfang habe ich so ein bisschen Überwindung dafür gebraucht, weil haben mir so Leute erzählt, ja, sie machen Collagen und sowas. Und dachte ich mir, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Ich dachte, ich bin zu cool für diese Welt. Und ich merke, dass mir das unheimlich hilft, mich damit auch, so wie du sagst, jetzt anpacken. Das kann ja auch der Stift sein und man zeichnet das auf. Oder ich mache nur meinetwegen auch so eine Sinnwolke, so ein Mindmap irgendwie.
Mhm.
Also was damit noch zusammenhängt. Also dass ich mich intensiv damit beschäftige. Und zwar nicht am Computer, sondern mit einem Stift in der Hand und Papier. Und es kann dann auch eine Zeichnung sein. Wie soll das sein? Wie soll es sich anfühlen? Und das ist das Eigentliche. Also ich achte immer ganz stark drauf, wie fühle ich mich mit irgendetwas? Wie oft habe ich das jetzt schon prokrastiniert? Und woran liegt es? Möchte ich das loswerden? Wo muss es hin? Warum will ich dahin? Und dann visualisieren. Und das dann beobachten, ob es am nächsten drüber schlafen und am nächsten Tag gucken, ob es sich immer noch gut anfühlt. Und dann habe ich natürlich die Situation, dass ich das oft selber entscheiden kann. Oft können Führungskräfte das ja nicht entscheiden, sondern die Sachzwänge oder die geben vor, was das neue Ziel ist. Was ich auch gut finde, ist einfach sprechen. Also ich bin auch jemand, ich lerne beim Sprechen. Deswegen mag ich diesen Podcast so. Mit anderen darüber zu sprechen und zu erzählen, was das Ziel sein wird, wohin es geht und dann Feedback. Also wirklich zu, auch, was denkst du, was hast du gehört? Zu versuchen, mich selber über die anderen zu reflektieren. Also sagen, ich fange jetzt was Neues an, was hältst du davon? Und dann wirklich zuzuhören, bevor ich dann anfange, einen richtigen Schlachtplan zu machen. Was sagen die anderen dazu? Und auch diese ganzen Ja-Aber-Sätze. Und auch da ganz wichtig, wenn Leute gegen deinen Plan sind, dann sich auch nicht triggern zu lassen oder abhalten zu lassen, sondern es wirklich als wertfreien, das kann man also dagegen sagen. Und dann überlegen, wie kann ich dem entgegnen? Passt das für mich oder nicht? Also im Gegensatz zur Rechtfertigung, ne?
Ja, wobei man da jetzt aber sagen muss, ohne da jetzt tiefer einzusteigen, sich nicht triggern lassen, das ist ja eigentlich schon wieder eine eigene Folge wert.
Das stimmt.
Also, ne, aber jetzt ohne Quatsch, sich nicht triggern lassen, das ist ja eine Kunst, die Teil der Selbstführung, wo es darum geht, sich selber so auch emotional begleiten zu können, dass man zumindest aus einer Beobachterposition heraus sagen kann, oh, da triggert mich was, sodass ich eine Handhabe habe, mich zu regulieren. Mhm. Also dieses sich nicht triggern lassen, ich bin voll bei dir, das ist super wichtig, Kritik von anderen, Anmerkungen von anderen nicht persönlich zu nehmen, sondern als interessanten Aspekt aufzugreifen, aber das ist schon sehr hohe Schule, muss man jetzt sagen, ist es.
Ja, das stimmt. Vielleicht hilft es einfach zu wissen, dass wenn man mit anderen Leuten über den eigenen Neustart spricht, dass die dann möglicherweise was dagegen sagen. Vielleicht hilft das schon.
Genau. Ich lege noch einen Tipp dazu in puncto Sprechen. Du hast gesagt, du skizzierst. Also ich bin zum Beispiel Fan von Collagen. Mhm. Ich bin aber auch Fan von mit mir selber reden.
Mhm.
Und zwar seitdem es die Freisprechanlage in Autos gibt, bin ich da sehr viel befreiter, weil nämlich die Leute, die mich von außen beobachten, denken könnten, ich telefoniere vielleicht und bin ich wahnsinnig. Also ich mache es gerne im Auto, dass ich eine Idee, einen Gedanken, wo es darum geht, etwas neu zu gestalten, mir selber vorsage, mir vorstelle, wie ich das jemandem erkläre und jemandem erzähle. Und dabei komme ich mir wirklich dann schon selber auf die Spur, weil ich denke, du kannst es gar nicht erklären, was du da im Kopf hast. Denk nochmal drüber nach. Und dann fange ich selber an, mir Fragen zu stellen und so schärfen sich auch Dinge. Irgendwann bin ich auch an dem Punkt, wo ich es aufschreiben muss. Aber erstmal es so vor mich hin blubbern, ganz ungestört und vor allen Dingen ohne Widerspruch, das ist schon mal super.
Ja,
das kann man sich ja dann später reinholen.
Genau, und sich wirklich damit zu beschäftigen und auch, selbst wenn man Angst hat, da wo die Angst am größten ist, muss man ja hin, selbst dann immer wieder zu sagen, Guck hin, was stört dich daran, was sind noch die Hindernisse, also auch so viel wie möglich dann irgendwann aufzuschreiben und auch ganz klar zu haben, warum will ich das, welche Werte stehen denn dahinter und also unabhängig jetzt von der Intention auch noch das ein bisschen zu unterfüttern mit Werten, mit Dingen, die dahinter stehen oder was fühle ich dabei, das auch ganz klar zu haben, welche Gefühle verbinde ich jetzt mit diesem Neuen, weil wenn wir anfangen dann als Führungskraft mit unseren Kolleginnen darüber zu reden, dann die werden das fühlen, was wir denken, auch wenn wir das in andere Worte packen, die fühlen, was wir denken.
Das stimmt, es wird spürbar. Das war jetzt fast schon ein Schlusswort, ich habe aber noch einen Standard, meine drei gefühligen Fragen. Ein bisschen angepasst an die Neujahrs-Neustart-Folge. Bist du bereit?
Ready to go.
Was war dein bislang angenehmster Neustart?
Der angenehmste Neustart war, als ich im Verlag gekündigt habe. Ich glaube.
Ja. Also eigentlich ein
genau.
Abschied.
Aber diese Kündigung hat so sich so gut angefühlt.
Was stand da dann Neues am Horizont? Also war es erstmal der Weg raus oder war dann klar, es geht in die Agentur oder es geht in die eigene Agentur?
Ich hatte erstmal nichts. Das Gefühl, neu zu starten mit ohne irgendwas, also das war wirklich so verlockend und attraktiv in dem Moment. Also es war so, dass ich dann wusste, dass ich mein Studium noch abschließen muss. Also ich hatte alles fertig studiert und musste dann noch eine Magisterarbeit schreiben und die Prüfung machen und so. Das wusste ich, würde kommen. Und ich wusste, ich hatte schon einen Auftrag als freie Lektorin, ein bisschen freie Arbeit schon am Start. Und das, sie hatte schon eine Vision oder eine Option, auf jeden Fall einen Plan.
Was war dein bislang unangenehmster Neustart?
Das war der Übergang von Nicht-Strategie zu Strategie. Also das hatte natürlich auch was Positives da, aber das war schwer. Das war wirklich hart. Und das war, ich habe, glaube ich, meinem Unternehmensberater einen Positionierungsprozess gemacht. Den habe ich da vorher schon immer den überall getroffen. Der war sozusagen, also das war schon immer so im Schwange und ich habe es halt noch nicht gemacht sozusagen. Und dann irgendwann haben wir diesen Positionierungsworkshop gemeinsam gemacht und ich habe erkannt, dass ich schon längst spezialisiert bin auf Caritasverbände. Und das dann wirklich zu beherzigen und zu machen, hat der Positionierungsprozess an sich, ich glaube, ich habe 2 Tage irgendwann am Stück geweint und habe dann solche Angst gehabt und wusste genau, ich muss das tun. Diese Gefühle dazu waren unangenehm und gleichzeitig, das Ergebnis war eigentlich positiv. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, aber gleichzeitig, das war hart.
Darf ich fragen, wenn das jetzt nicht wirklich zu persönlich ist, was war da deine größte Angst?
Die größte Angst war diese, also tatsächlich, was sagen die anderen? Du kannst doch dich nicht einfach auf die Caritas spezialisieren. Das ist so
oh Gott.
Katholische Kirche ja, zum einen. Ist, ja, da ist, war, ja, ja, ja.
Ich weiß, wovon du sprichst.
Und dann, ja, und sozialer Bereich. Ich hatte eben auch Angst, dass ich dort auch vielleicht abgelehnt werde. Also zum einen bin ich gar nicht katholisch und zum anderen, das muss ja auch alles erst lernen, aber gleichzeitig eben auch, wie werde ich es schaffen? Der Punkt bei der Spezialisierung ist, dass man erstmal sich dann entscheiden muss und dann musst du ja Produkte bauen, die nur zu dieser Zielgruppe passen und die dann zu einem höheren Ertrag führen, natürlich, weil du spezialisiert bist darauf. Ich hatte das alles noch gar nicht. Also diese ganzen Prozesse, die ich heutzutage mache, die Workshops, das war noch nicht da. Ich hatte Angst, dass ich erstens die ganze Agentur verspiele damit, dass ich abgelehnt werde. Dann hatte ich Angst, dass ich abgelehnt werde. Und ich hatte Angst, dass ich abgelehnt werde. Jetzt lieben mich alle. Sie kann allen nur Mut zusprechen.
Ja, aber ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt, dass diese Angst vor Ablehnung etwas ist, was uns ganz oft hindert. So, und im Fall einer Selbstständigen ist Ablehnung natürlich am Ende des Tages auch eine existenzielle Frage. Ne? Also die ganze Agentur damit verspielen oder riskieren, ist im Hintergrund eine Existenzfrage. Kommen wir mal zum wertvollsten Neustart, den du vollzogen hast.
Ich glaube, das war der.
Das ist so interessant, weil ich stelle ja normalerweise die Frage nach dem angenehmsten, unangenehmsten, wertvollsten Führungsgefühl. Und es gibt so viele Leute, die feststellen, dass das unangenehmste Gefühl zugleich auch das wertvollste war.
Ja, da wo die Angst am größten ist, müssen wir hin. Und es hat sich so gelohnt. Es war 2011 im Januar, dieser Positionierungsprozess. Das war, ja, hat mein ganzes Leben total verändert und ich habe so viel weniger Stress plötzlich gehabt, so viel weniger, ich hatte so viel mehr Motivation und es hat mich dann auch herausgefordert und interessiert, wie kann ich das machen? Und mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen anders.
Antje, das ist echt eigentlich ein perfekter Schlusspunkt. Ich bin sehr froh, dass du diesen Weg gegangen bist und dass ich trotzdem noch Kundin bei euch sein darf.
Sympathisantinnen sind immer willkommen.
Genau, weil, und das ist ja echt toll, dass wir da tatsächlich eine große Schnittmenge in unserer Kundinnengruppe haben und uns da immer wieder so schön austauschen können und dass du deswegen auch eine so wertvolle Gästin hier in diesem Podcast bist. Antje, zum Schluss, gibt's was du mitnimmst aus unserem Gespräch?
Ja, das jetzt zum Schluss nochmal die Erkenntnis, dass die schwerste Entscheidung die wichtigste war, sozusagen, Entscheidung als in Neustart. Das war jetzt nochmal ganz eindrücklich. Ich nehme mit, dass mir nochmal ganz klar geworden ist, dass dieser Zeitfaktor, der Ressourcenfaktor im Neustart mit unseren Kundinnen vielleicht noch wichtiger ist und ich es nochmal noch bewusster sehe. Und als drittes bin ich so frech und sage, es gibt den neuesten Neustart in meinem Leben. Meine Kollegin bekommt ein Kind im Januar. Ist das nicht schön? Unser erstes Medienzauber, Baby.
Ein kleiner Zauberer oder eine kleine Zauberin?
Man weiß es nicht. Sie hat es nicht verraten.
Man weiß es nicht. Sehr schön. Ich nehme auch ganz viel mit. Ich habe zwischendrin schon so ein bisschen zusammengefasst. Was habe ich jetzt auf dem Zettel? Zum einen nochmal das Bewusstsein, du sagtest es ganz am Anfang, wie wichtig die Klarheit über die Intention ist. Also warum wir etwas tun, zumindest für den Fall, wo wir ganz bewusst einen Neustart wählen. Das zweite, wie wichtig das Loslassen ist. Also, dass ein Neubeginn im Grunde genommen nicht funktioniert, indem ich auch etwas Altes liegen lasse, loslasse oder in irgendeiner Form verändere. Und das ist untrennbar verbunden. Und der dritte Punkt ist, dass ein Neustart immer nach einem Ereignis klingt, aber im Grunde genommen ein langer Prozess ist, in dem es Höhen und Tiefen und eben diese gemischten Gefühle gibt, die wir auch eingangs beschrieben haben. Antje, danke.
Ich danke dir, danke, Christiane,
dass du da warst, zum dritten Mal mittlerweile. Ich hoffe, du kommst wieder zum nächsten Neustart, also zum nächsten Wendepunkt, wenn wir ihn wieder haben, dass wir da wieder gemeinsam reflektieren oder nach vorne gucken können. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Sternchen da und abonniert diesen Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Danke, Antje.
Danke.
Danke euch da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.